Es sind die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Im sogenannten Volkssturm werden alle irgendwie noch verwertbaren deutschen Männer und Jugendliche mobilisiert und an die Ostfront geschickt, um den Untergang Nazi-Deutschlands aufzuhalten. So auch die beiden 17-jährigen Melker, Walter und Fiete, die bei einem Dorffest in die Fänge von Offizieren geraten und zum Eintritt in die Waffen-SS genötigt werden. Die beiden Freunde Walter und Fiete sind unbedarfte, naturverbundene Buben vom Lande, ahnungslos, aber skeptisch gegenüber dem Krieg. Sie würden sich am liebsten wieder mit dem Melkschemel unter den Kühen wegducken, können aber dem mörderischen Treiben nicht entkommen. Unversehens finden sie sich in der Division Frunsberg an der ungarischen Frontlinie. Walter wird als Fahrer im Nachschub eingesetzt, sein feinsinniger, zarter Freund Fiete muss an die Front. Während Walter versucht, sich dem scheinbar Unvermeidlichen zu beugen und glaubt, sich weitestgehend raushalten zu können, spielt Fiete schon früh mit dem Gedanken zu desertieren. Als er verwundet aus der Schlacht kommt und im Lazarett der Etappe für den nächsten Einsatz zusammengeflickt wird, versucht er zu entkommen. Er wird gejagt, gefangen und standrechtlich zum Tode verurteilt. Walter versucht indes, auf den Befehlshabenden Einfluss zu nehmen, macht sich aber vergeblich zum Fürsprecher. Das Einzige, was er erreichen kann, ist, dass ihm ein letzter Besuch bei Fiete gewährt wird. Zitat: Der Schlüsselbart knackte im Schloss und in der jähen Stille wurde das Regengeräusch lauter. Über dem Acker das letzte Tageslicht und wortlos knüpfte Walter die zusammengerollte Decke vom Koppel und warf sie auf das Stroh. Seine Hand zitterte, während er dem Blick des Freundes auswich, der bangen Frage darin. Walter bat ihn, den Kopf zu neigen und strich die Kratzstelle zwischen den Stoppeln. Dann knöpfte er ihm Mantel und Hemd auf, hob den gesunden Arm an und begutachtete die Achseln. Zwischen den schweißnassen Haaren klebten unzählige Nissen, kleiner als Sesamkörner, ein Gefühl wie Sand unter den Fingerkuppen. Und er zog seinen Kamm aus der Tasche, hakte sie aus, so gut es ging, und massierte auch hier etwas Salbe ein. Sie brannte unter den Nägeln. Zitat Ende. Unter Androhung der Todesstrafe bei Befehlsverweigerung wird Walter mit 5 weiteren Stubenkameraden für die Exekution Fietes am nächsten Morgen abkommandiert. Es sind die letzten Tage des Krieges. Unmittelbar danach findet sich Walter auf dem Rückzug für kurze Zeit als Kriegsgefangener der US-Truppen wieder, bevor er nach Deutschland zurückkehrt. Eingebettet ist die Geschichte in eine Rahmenerzählung, die den autobiografischen Anteil markiert. Walter steht für den Vater des Autors. Ein versteinerter, melancholischer Mann, der die Ursprünge seiner Traumatisierung zeitlebens mit beharrlichem Schweigen verhüllt. Er widersteht selbst den drängendsten Bitten seines Schriftstellersohns und gibt nichts von seinen Kriegserlebnissen preis. Und so erzählt der Sohn eine fiktive Geschichte, aufgebaut und angereichert aus dem, was aus zahlreichen Berichten anderer in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. Als nichtwissender Biograf seines Vaters schlüpft er in die Rolle des allwissenden Erzählers und konzentriert sich dabei auf das Thema schuldig, unschuldig, schuldig werden. Das allerdings steht nicht als Frage im Raum, denn der Autor gewährt seinen LeserInnen keinen Spielraum, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Gut und Böse, schuldig und unschuldig bilden eine trennscharfe Linie von der ersten bis zur letzten Seite. Da gibt es kein Vertun. Schon im Prolog wird Walter, der Vater des Autors, klar etikettiert. Ein schweigsamer alter Mann, überdunkelt von seiner Vergangenheit. Ein eleganter Arbeiter mit vornehmer Sinnlichkeit, schalkhafter Menschlichkeit und kluger Empathie. Hoch anständig, wie die Nachbarn und Freunde bezeugen. Und so ist Walter auch als 17-Jähriger ein durch und durch redlicher Bursche. Wie auch sein Freund Fiete, mit ebenso klaren Attributen belegt. Fiete ist zartgliedrig wie ein Mädchen mit den Händen eines Klavierspielers, ein naturverbundener Schöngeist, der sich, aus besserem Hause stammend, eine gewisse Aufsässigkeit und Frechheit erlauben kann. Auch die Gegenspieler, die älteren Soldaten der SS und der Wehrmacht, sind holzschnittartig dargestellt. Sie verkörpern das Böse schlechthin, ohne Ambivalenzen, ohne Widersprüchlichkeiten. Bei solchen Stereotypen gibt es keine wirklich offene Frage nach der moralischen Schuld oder Unschuld. Sie ist beantwortet, bevor die Frage überhaupt aufgeworfen ist. Die lineare, realistische Darstellung der Kriegsgräuel ist immer wieder kontrastiert von allegorischen Tier- und Naturschilderungen. Sie kontrastieren das reine Erhabene mit der Absurdität des Gemetzels. Die Natur erzeugt, ebenso wie zahlreiche Metaphern und Verweise, eine fast christliche Ehrfurcht angesichts derer sich jedes Urteil verbietet. Was mich zunächst irritiert hat, ist das Erscheinungsdatum des Romans. 2015. Denn für mich mutet der naturalistische Stil, die Eindimensionalität und vor allem die nachsichtige Auseinandersetzung mit der Schuldfrage an, wie aus der Zeit gefallen. Verortet hätte ich das Buch in der Nachkriegsliteratur der 50er Jahre. Jene Zeit, in der der Nationalsozialismus und der Vernichtungskrieg noch aus dem unmittelbaren Schockzustand herausgeschrieben wurde, der dem Gewahrwerden der eigenen schuldhaften Verstrickungen folgte. Und doch passt der Roman wiederum in eine neue Form der Auseinandersetzung. Sie hat die Anklage und das Entsetzen über die Gräueltaten der Vätergeneration hinter sich gelassen und entwirft, fast überhöht, ein klassisches Dilemma wie aus einer griechischen Tragödie. Das unschuldige Verschulden, das ahnungslos Menschliche, das mit dem Bösen konfrontiert wird. Soweit zu dem Roman Im Frühling sterben von Ralf Rothmann. 234 Seiten als Taschenbuch bei Suhrkamp erschienen.